Wenn wir von Klimawandel reden und klimaschädlichem Verhalten, dann denken wir immer ans Fliegen. Fliegen hat einen Beitrag. Lass es 3-5% sein, je nach Rechnung zum globalen Footprint. Der Bereich Land Use, also wie wir mit unseren Landschaften umgehen, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir Ackerbau betreiben, wie wir mit unseren Wäldern etc. umgehen, der ist viel, viel höher, das ist Faktor 5. Das heißt, hier müssen wir wirklich sehen, dass wir uns und unseren Umgang mit eben Ökosystemen neu denken, besser denken und das, genau wie du gesagt hast, erst schützen und nicht erst irgendwie kaputt machen und dann wieder aufzuforsten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Neue Horizonte, dem Globetrotter-Podcast für Nachhaltigkeit in der Outdoor-Branche. Wenn euch Nachhaltigkeit und der Blick hinter die Kulissen interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. In dieser Episode geht es um Klimaschutz, speziell um das Thema Treibhausgaskompensation durch Klimaschutzprojekte. Wir wollen wissen, wann ist die Kompensation von CO2 durch Klimaschutzprojekte der richtige Weg? Wo lauern vielleicht auch in der Kommunikation Gefahren des Greenwashings? Und natürlich, welche Unterschiede gibt es denn bei Klimaschutzprojekten? Also worauf ist bei der Auswahl auch zu achten? Was bringt Kompensation am Ende des Tages wirklich? Und was kommt auch von der Europäischen Kommission zum Thema? Aber natürlich auch, was sind die größten Punkte der Kritiker? Zu diesen und vielen weiteren Fragen steht uns heute unser Gast Kai Landwehr von MyClimate Rede und Antwort. Und ich bin ganz besonders froh darüber, ihn hier live im Studio zu begrüßen. Hallo Kai.
Ja, hallo Fabian. Danke, dass ich hier sein darf.
Kai, MyClimate gibt es schon seit 2006. Damit seid ihr neben Atmosphere eine der allerersten Klimaschutzinitiativen überhaupt. Ihr stellt Beratungs- und Bildungsangebote und eben Klimaschutzprojekte sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen bereit. Hol uns doch bitte einmal ab, was machst du genau bei MyClimate und was macht MyClimate auch so besonders?
Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin bei MyClimate für das Marketing und die Kommunikation verantwortlich. Ich beschreibe das ganz gerne. Meine Hauptaufgabe ist eigentlich die eines Übersetzers, weil das Themengebiet, mit dem wir uns beschäftigen und das, was wir so machen, das ist größtenteils sehr wissenschaftlich. Es ist nicht ganz unkompliziert. Die Materie, mit der wir uns befassen, CO2, das kann man nicht sehen, das ist nicht greifbar. Und da den Sinn dorthinter, die Wirksamkeit dessen, was wir anbieten und die Gründe, warum man sich im Klimaschutz engagieren sollte, warum man CO2-Emissionen vermeiden sollte, wie man sie reduzieren kann und warum es eben auch sehr, sehr großen Sinn ergibt, für bestehende CO2-Footprints die Verantwortung zu übernehmen, das versuche ich eben in vernünftige Botschaften zu fassen, da die richtigen Empfängerinnen dafür zu finden und die hoffentlich eben dazu noch zusätzlich zu begeistern, Klimaschutz zu machen. Das ist groß meine Aufgabe dabei. Und was MyClimate dabei besonders macht, ist eben, wie du es schon gesagt hast, wir sind jetzt nicht die New Kids on the Block, sondern wir sind schon relativ lange in diesem Business dabei. Tatsächlich sogar länger als 2006, ursprünglich 2002 gegründet, seit 2006 aber in der heutigen Form eben als gemeinnützige Stiftung unterwegs. Dementsprechend stimmt das schon. Und was wir glauben, was uns ziemlich einzigartig macht, ist, dass wir eben einen umfassenden Ansatz in den Bereich Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit fahren. Das heißt, es gibt sehr viele Anbieterorganisationen eben, die Klimaschutzprojekte aufsetzen und die dementsprechend vermarkten, sodass Unternehmen, wie man es früher gesagt hat, aber da kommen wir später noch zu, ihre Emissionen kompensieren können. Es gibt eben jetzt so viele Anbieter, Agenturen, die Unternehmen vor allem dabei helfen, ihre Footprints zu berechnen, zu verstehen und Reduktionspfade aufzuzeigen. Und es gibt auch Bildungsanbieter, die sowohl für breite Öffentlichkeit halt auch für bestimmte Zielgruppen in Unternehmen versuchen, Wissen zu schaffen, Wissen über Klimawandel und Wissen, was man gegen den Klimawandel unternehmen kann. Und wir bieten all diese drei Punkte an. Idealerweise dann auch setzen wir all diese drei Punkte mit Partnern zusammen um.
Ja, dann lass uns doch mal gleich zum Thema Klimastrategie und die Rolle von Klimaschutzprojekten auch als Teil von Klimastrategien einsteigen. Kai, was macht für dich eine gesunde Klimastrategie aus und was sind die Bausteine und was sind da so die Prioritäten für dich?
Ja, also Klimastrategie ist im Idealfall wirklich ja das Tool, was Unternehmen hilft, zukunftsfähig zu sein und zukunftsfähig zu werden. Und eine Klimastrategie deckt eben den Umweltteil des Wirtschaften eines Unternehmens ab. Im Idealen Idealerweise hat jedes Unternehmen auch eine Sozialstrategie und eine Governance-Strategie. Das haben die Unternehmen sowieso. Und den Umweltbereich, weil Unternehmen in der Umwelt eben agieren, das ist sehr, sehr, sehr entscheidend. Und eine Klimastrategie beginnt immer erstmal mit einer Analyse der Ist-Situation, das heißt mit der Berechnung. Das heißt, wie hoch ist mein Impact? Wie hoch ist der im Vergleich zu meiner Industrie? Und wo kommt der her? Das heißt, du machst einen Corporate Carbon Footprint, machst es vielleicht auch auf Produktebene, deckst idealerweise auch die anderen Umweltkategorien ab, also was ist mein Einfluss auf Wasser, auf Land etc. Damit geht es erstmal los. So, damit musst du dann, daraus musst du Pläne ableiten, Strategien. Wie kriege ich diese Footprints runter? Wie weit kann ich sie überhaupt runterbringen? Da kann man sich, und das ist wahrscheinlich der Goldstandard in dem Fall, wissenschaftsbasierte Klimaziele setzen, sich bei der SBTi eintragen lassen und diese Ziele dort eingeben und dann auch verfolgen, um das möglichst schnell, möglichst konstant hinunterzubringen. Man muss aber gleichzeitig auch da Capacity Building machen und kommunizieren, vor allem intern, also die eigenen Mitarbeiter, nicht nur das Führungsteam, sondern die Mitarbeitenden dort einzubinden, quasi zu Nachhaltigkeitsumweltbotschaftern machen. Und dann kann man sich als Unternehmen und sollte man sich als Unternehmen irgendwann die Frage aber auch stellen, okay, wir haben einen Reduktionsplan, der geht über 5 oder 10 Jahre, Pläne sind leicht gemacht, dann kann was dazwischen kommen, dann erreicht man die Ziele vielleicht nicht. Was machen wir mit dem denn, was momentan unter der Kurve ist, mit dem Footprint, der heute da ist? Haben wir da eine Möglichkeit? Und da gibt es Möglichkeiten, man kann diese Externalität, die blöderweise nichts kostet, die kann man aber intern, den kann man einen Wert geben und kann mit diesem Wert versuchen, eben Klimaschutz außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette zu ermöglichen. Das ist das, was mit die Unterstützung von Klimaschutzprojekten bedeutet, was man früher Kompensation nennt. Und das ist ein sehr griffiges Instrument für Unternehmen, um heute unmittelbar wirkenden Klimaschutz zu ermöglichen, der dann die eigenen Reduktionsbemühungen über die Zeit, den diese dann unterstützt.
Und du hast es gerade erwähnt, bei der Zielsetzung und dann auch bei der Zielerreichung, die Science-Based Targets-Initiative. Magst du uns einen Überblick geben, was genau sich hinter abgekürzter SBTi verbirgt und wie auch im Rahmen der SBTi mit dem letzten Rest, also der unvermeidbaren Emissionen, umgegangen wird?
Ja, gerne. Also die Science-Based Target Initiative ist vor wenigen Jahren gegründet worden. Da waren sowohl Player aus der Zivilgesellschaft dabei, als auch halbstaatliche Stellen bzw. wissenschaftliche Stellen. Und da geht es wirklich darum, Unternehmen eine Anleitung zu geben, wie man sich in Zukunft klimafreundlich wirtschaften kann und vor allem, wie man als Unternehmen sich so aufstellen kann, dass man eben als Unternehmen im Rahmen der planetaren Grenzen agiert, das heißt, dass man nicht mehr Ressourcen verbraucht, nicht mehr Emissionen verursacht, als jetzt der Planet gesamthaft, ganz simpel gesprochen, vertragen kann. Und das hat man gesagt, das kann man eben quantifizieren, man kann das in Zahlen ausdrücken, berechnen und kann einen Zielwert vorgeben. Und das ist ein Rahmen zu Unternehmen, wo sie erstmal sagen können, okay, wir finden das als richtige Ziel, wir wollen uns wissenschaftsbasierte Klimaziele setzen. Die müssen auch ambitioniert sein. Das heißt, erstmals setzt man sich diese SBTi und dann werden die kontrolliert. Dann gibt man seine Zielwerte dort ein und dann werden sie dort überprüft und dann eben als zulässig oder auch als zu wenig ambitioniert erklärt. Also es ist wirklich, es kann funktionieren wie ein Siegel, ist für Vorreiter, für Unternehmen, die wirklich in eine nachhaltige Unternehmensführung propagieren. Und die SBTi arbeitet, das ist jetzt so schwierig, so im Audiokommentar zu machen, die arbeitet mit einer Kurve. Das heißt, man hat so X-Achse und Y-Achse und dann fängt man auf der linken Seite der, wie heißt die unten? Das ist, glaube ich, die Y, oder? Wahrscheinlich. Also die untere Achse fängt man auf der linken Seite an. Da hat man seinen Ist-Footprint jetzt, wenn man es jetzt nur auf CO2-Emissionen nimmt. Und dann hat man diese Kurve, die dann, je weiter man nach rechts geht, fällt, bis sie irgendwann dann nur noch ganz sanft fällt und auf einem Plateau verharrt. Weil das ist die realistische Sicht. Irgendwann kommen wir zu einem Punkt, wo wir immer noch Restemissionen haben werden. Die werden sich nicht vermeiden lassen, weil wir immer noch Energieverbräuche haben, weil wir immer noch Ressourcen nutzen werden. Und für diese Restemissionen, sagt die SBTi, brauchen wir dann Removals. Das heißt, wir müssen das CO2, was wir dort in die Atmosphäre immer noch entlassen, müssen wir der Atmosphäre wieder entnehmen. Sogenannte Net-Zero-Technologien oder Removal-Technologies müssen wir machen. Das ist ganz simpel und diese Technologien gibt es. Du hast Filtersysteme, die ziehen, filtern das CO2 aus der Atmosphäre raus Und in dem heutigen Fall mit der heutigen Technologie wird das dann unter die Erde gepumpt. Da verkalkt das im Prinzip und bleibt einfach dauerhaft, permanent aus der Atmosphäre raus. Das ist das, was eben die SBTi vorschlägt in 20 Jahren.
Ja, genau, weil in bestimmten Bereichen werden wir auch Innovationen sehen. Aber es wird sicherlich, wie du sagst, gerade in bestimmten Branchen wird es unvermeidbar immer noch CO2-Emissionen geben. Und deswegen sieht auch die SBTi vor, dass für den letzten Rest dann auch Ausgleichsmaßnahmen durchaus erlaubt sind.
Nicht nur erlaubt sind, sondern erlaubt sein müssen und auch wirklich gefordert sein müssen. Das ist wichtig und das ist in diesem Rahmen von der SBTi ganz klar vorgegeben. Das Spannende ist halt tatsächlich, was passiert eben auf diesem Weg? Weil wenn man sich diese Kurve immer noch mal vorstellt, eben all das, was quasi unter dieser Kurve, unter diesem Strich sind, das sind die Emissionen, die wir heute verursachen. Das ist mein Corporate Carbon Footprint im Jahr 2024, 2025, 2026 und so weiter und so fort. Der ist da. Der sinkt zwar, aber der ist immer noch da. Und dafür empfiehlt die SBTi halt, es ist nicht vorgegeben, aber sie empfiehlt, dass man sogenannte Beyond Value Chain Mitigation Projekte unterstützt. Das heißt, dass man außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette Klimaschutzmaßnahmen, und zwar die im Bereich der CO2-Verminderung, der Emissionsverminderung sind, dass man diese unterstützt, quasi im Maße, wie man selber Emissionen verursacht. Das ist nicht vorgeschrieben in der SBTi, wird von der SBTi aber auch nach einem Paper, was sie im letzten Jahr veröffentlicht haben, als eine sehr, sehr wirksame, weil eben unmittelbare Klimaschutzmaßnahme gesehen.
Und das ist auch eure Position als MyClimate natürlich, dass ihr sagt, neben der Reduzierung und Vermeidung soll parallel gleichzeitig Beyond Value Chain Mitigation, nennt ihr das, also die Investition in Klimaschutzprojekte außerhalb der Lieferkette stattfinden, um diese unvermeidbaren Emissionen, die hoffentlich über die Zeit mit dem klaren Klimapfad, den dann ein Unternehmen aufgestellt hat, sich immer weiter reduzieren, aber parallel dann der Anteil sozusagen auch an der Kompensationsanteil sich über die Zeit natürlich auch reduzieren wird.
Das ist der Gedanke. Das ist ja der Grundgedanke des Konzeptes Kompensation, den man schon immer hatte. Früher hat man gesagt, okay, Kompensation bedeutet, ich gebe meinen Emissionen einen Wert nach dem Verursacherprinzip, das kennen wir alle. Und dann habe ich ja die Motivation, diese Footprint runterzubringen, weniger zu verursachen, weil ich dann auch weniger kompensieren muss, weniger bezahlen muss. Wie gesagt, von kompensieren spricht man heute nicht mehr, aber es geht eben darum, tatsächlich einfach das anzuerkennen, dass ich mich auf einem Reduktionsweg befinde, auf einem Pfad befinde und der dauert. Und ich habe aber eben Probleme, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen müsste, die jetzt sind und die muss ich angehen. Da muss ich jetzt mit diesem Footprint aufräumen und da habe ich eben den Weg, solche Projekte zu unterstützen. Das muss nicht zwangsläufig in Höhe des eigenen Footprints sein, ergibt aber natürlich sehr, sehr viel Sinn, das ungefähr so in der Höhe zu machen. Weil sonst kommen wir wahrscheinlich später noch zu, da kommt man wieder in kommunikative Schwierigkeiten. Wenn man sagt, ja gut, dann unterstütze ich ein Projekt und das reduziert vielleicht 100 Tonnen, ich habe aber vielleicht selber einen Footprint, der ist viel höher, bin ich da wieder irgendwie jetzt ein Greenwasher oder etc. Das heißt, wenn man das tatsächlich auch wissenschaftsbasiert macht, das heißt, seinen Footprint zugrunde legt, dort ein Preisschild ansetzt und dann versucht, Projekte in dem gleichen Maße, mit dem gleichen Impact zu unterstützen, dann hat man eine sehr, sehr wirkungsvolle Klimamaßnahme und vor allem eine Klimamaßnahme, die jetzt greift. Und wenn wir leider eines im globalen Klimaschutz nicht mehr haben, dann ist es Zeit.
Du hast es angesprochen, das Thema Greenwashing. Dann lass uns doch direkt mal in die Kommunikation einsteigen. Du sagst auch, ja, Kompensation sagt man nicht unbedingt mehr. Wir haben auch den Fall in Deutschland gehabt mit der DM-Drogeriemarktkette. Das war so eins der prominenten Beispiele. Ich glaube, es war das Landgericht Karlsruhe, das dann dort auch bestimmt hat, dass eben diese Produkte, die da entsprechend gelabelt wurden, so nicht mehr platziert werden dürfen, beziehungsweise nicht mehr so gelabelt werden dürfen. Gleichzeitig haben wir die EU Green Claims Directive, die im Grunde genommen auch schon mal, so wie sie im Entwurf zumindest aussieht, auch einen Vorgeschmack darauf gibt, dass es so leicht nicht mehr sein wird, zukünftig Produkte oder Prozesse als klimaneutral zu bezeichnen. Wie sollte denn ein Unternehmen kommunizieren, das im Klimaschutz sich engagiert und eben auch in Projekte zum Klimaschutz investiert, im besten Fall?
Also im besten Fall erstmal sollte ein Unternehmen auch weiterhin und zwar unbedingt kommunizieren. Und was wir gerade in der letzten Zeit sehen, das ist eigentlich so eine bedenkliche und eine sehr traurige Entwicklung, dass Unternehmen sich nicht mehr trauen, Klimaschutz zu unterstützen und darüber zu kommunizieren, Weil selbst wenn Sie sagen, wir machen das nicht zum zentralen Bestandteil unserer Kommunikation, könnte es dann doch sein, dass wir dort in so eine, die sogenannte Greenwashing-Falle reinlaufen und dort in schlechtes Licht dargestellt werden. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil das schadet dem Klimaschutz. Und da kann man auch ganz zynisch sagen, da lachen sich jetzt die Unternehmen ins Fäustchen, die gesagt haben, nee, das ist für uns eh kein Thema und so weiter. Und wir haben eh gesagt, das zahlt ja nicht gut ein. Das heißt, die Nichtstuer werden jetzt noch im Prinzip bevorteilt. Das heißt, Unternehmen sollten auch weiterhin das kommunizieren. Und jetzt tatsächlich, und das ist das sehr, sehr Gute an dieser Regulation, an der Green Claims Direktive, die aber, bis sie dann zur Wirkung kommt, noch Zeit braucht. Das wird 2028 sein. Gut, man hat noch die Unfair Commercial Practice Guideline, die kommt schon 2026, die auch gewisse Aussagen regelt. Das ist eigentlich eine Chance, weil das einen sehr, sehr guten regulatorischen Rahmen für Unternehmen bietet. Was kann ich denn jetzt sagen und was ist richtig, was ich heute sage? So, das ist erstmal der grobe Rahmen. Das heißt, es ist sehr sinnvoll. Und jetzt kommt man eben auf dieses Minenfeld oder auf dieses schwierige Thema der Begrifflichkeiten. Und wir haben diese zwei Begrifflichkeiten, die hast du genannt. Das ist klimaneutral und das ist Kompensation. Und klimaneutral ist eigentlich ein sehr schönes Konzept, weil das so, was der Mensch gerne hat, was er versteht. Ich verursache auf der einen Seite irgendwie 5 Tonnen, ich sorge dafür, dass auf der anderen Seite 5 Tonnen eingespart werden. 5 minus 5 ist 0, ist die Flachlinie, ist klimaneutral. Wunderbar. Der Nachteil dabei ist, es gibt einen zweifachen Nachteil und diese beiden Nachteile haben uns, und wir haben bei MyClimate, weil wir so lange dabei waren, wir haben das mitpropagiert über mehr als ein Jahrzehnt. Wir haben dieses Kind quasi großgezogen, gepflegt und jetzt haben wir es quasi vom Hof gejagt. Wir haben seit 2022, seit Ende gesagt, diese Begrifflichkeiten verwenden wir nicht mehr und wir empfehlen es ausdrücklich allen unseren Partnern, diese auch nicht mehr zu verwenden. Warum nicht mehr klimaneutral? Einerseits, weil das einen bilanziellen Gedanken hat. Das heißt, ich verursache 5 Tonnen CO2, die sind bei mir in der Klimabilanz. Und jetzt reduziere ich irgendwo mit finanziellen Zahlungen in guten Projekten 5 Tonnen und die rechne ich mir in meine eigene Bilanz rein. Das hat früher auch noch ganz gut finanziert, weil diese 5 Tonnen Reduktion, die sind in keine andere Bilanz reingekommen. Jetzt, seit dem Pariser Klimaabkommen, hat jedes einzelne Land, sämtliche Entwicklungs- und Schwellenländer, eigene CO2-Reduktionsziele, machen also auch eine eigene Buchhaltung, rechnen sich diese 5 Tonnen auch an. Das heißt, diese 5 Tonnen würde das Unternehmen für sich zählen, würde das Land für sich zählen, wäre eine sogenannte Doppelzählung. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das ein Problem ist, aber das muss man einfach mal sachlich hinnehmen, dass das so einfach dann nicht mehr möglich wäre.
Da kurz eingehakt, Kai, wenn ich darf. Mhm. Ist das zwangsläufig, dass das stattfindet oder besteht nur das Risiko des Double Accounting?
Es ist von dem groben System her ist es eigentlich zwangsläufig, weil es die nationalen Inventare gibt. Jetzt gibt es noch, aber da sind wir in den absoluten Untiefen der globalen Klimapolitik, gäbe es noch einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass diese Emissionen wieder aus den nationalen Budgets rausgerechnet werden und in andere Budgets reinfließen. Das gilt vor allem für Zwischenstaaten. Es gibt manche Staaten, die können ihren Klimaschutz auch ins Ausland verlagern quasi. Das ist dann aber sehr, sehr kompliziert. Ist für Unternehmen auch nicht greifbar und ist heutzutage auch einfach in der Masse nicht da und es ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Der zweite Grund, den finde ich aber viel entscheidender, weil man zusätzlich gemerkt hat, dass diese Botschaft, ich als Unternehmen bin klimaneutral, mein Produkt ist klimaneutral, immer noch draußen missverständlich wirkt. Ein Produkt, was klimaneutral gelabelt ist, kann einen immens hohen Footprint haben. Kann viel schlechter sein als ein vergleichbares Produkt zum Beispiel, aber weil dafür mehr gezahlt wurde in bestimmte Klimaschutzprojekte, wirkt das dann als ein sehr, sehr umweltfreundliches Produkt. Das heißt, es kann eine missverständliche Aussage hinsichtlich von Konsumenten sein, was auch der Kern ist dieser gesamten Klagen, die unter anderem auch die DM-Kette betroffen haben, aber die auch andere Unternehmen betroffen haben. Das kann eine missverständliche Aussage den Konsumentinnen gegenüber sein und dementsprechend sollte man diese Aussage nicht mehr tätigen.
Hast du da ein Beispiel für uns?
Ein konkretes Beispiel kann ich dir jetzt eigentlich nicht im Prinzip nennen, aber das ist das Grundprinzip einfach, dass du mit dem Label, wenn du ein Label hast, klimaneutral, wirklich ein Produkt als sehr, sehr stark umweltfreundlich deklarierst. Und dann kann es halt eben so wirken, als ob dieses Produkt per se in seiner gesamten Performance nicht klimafreundlich ist. Oder viel klimafreundlicher ist, als es dann eigentlich tatsächlich ist, wenn man den Footprint sich sieht. Und das ist eine missverständliche Kommunikation dabei. Und das wurde dann halt sehr, sehr stark angegangen und wurde auch dementsprechend von den ersten Gerichten bestätigt, dass das so ist. So, der zweite Begriff ist eben auch kompensieren. Da ist man noch in einer etwas größeren semantischen Diskussion drin. Also kompensieren, sag mal, ich mache es wieder gut, ich komme dafür auf etc., ich verursache etwas und zahle einen Ausgleich und dann ist es auch wieder im Prinzip gut. Und auch das ist eine leicht missverständliche Aussage, wo wir uns einfach gesagt haben, nein, wir brauchen jetzt in der jetzigen Phase des Klimaschutzes, wir brauchen sehr, sehr viel Transparenz, wir brauchen Ehrlichkeit, wir brauchen auch das Eingeständnis, dass wir Footprints verursachen und dementsprechend sollten wir auch auf diesen Begriff nicht mehr verwenden, sondern dementsprechend davon sagen, ich finanziere zusätzlichen Klimaschutz. Ich investiere in Klimaschutz. Ich investiere in Impact. Weil das ist eine glaubwürdige Kommunikation. Und dann ist man eben auch, zum Beispiel als Unternehmen, dann hat man auch kein Reputationsrisiko. Wenn man ganz klar und offen kommuniziert, ich habe den Footprint heute, der ist nun mal so da. Ich lebe hier in dem System, in dem ich lebe. Ich muss die Energie, die kann ich mir nicht selbst erzeugen. Die muss ich nutzen. Ich habe meine Lieferwege, ich habe meine Transport- und Logistikkosten, ich habe die Rohmaterialien. Das heißt, ich verursache einen Footprint. Ich habe einen ganz klaren Plan, wie ich das runterbringe. Und zwar kurz-, mittel- und langfristig. Aber ich übernehme noch dafür zusätzlich Verantwortung und mache noch ein zusätzliches Investment, eine zusätzliche Klimafinanzierung, dann gibt es da keine Angriffspunkte. Im Gegenteil, dann ist das wirklich etwas, was einen heute noch als Unternehmen tatsächlich auch einen Vorteil bringt.
Mhm. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Ich glaube, das macht es sehr, sehr klar, warum man wie mit den Begrifflichkeiten umgehen bzw. auch nicht umgehen sollte, also verwenden sollte. Wir haben über die SBTI gesprochen und da hast du auch über Beyond Value Chain Mitigation Projekte gesprochen. Lass uns doch nochmal da eintauchen. Welche Klimaschutzprojekte gibt es?
Sehr gerne. Vielleicht vorher noch so ein Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, weil eben wir haben über klimaneutral und Kompensation gesprochen, dass man es heute nicht mehr macht. Das sind so schöne, gute Begriffe gewesen. Beyond Value Chain Mitigation trifft es voll im Kern, ist aber natürlich ein bisschen sperrig und schwierig. Also wer gute Ideen dafür hat, wie man das auch noch anders vermarktbar benennen kann, wunderbar. Ich freue mich sehr gerne. Können direkt Nachricht an mich schicken. Jetzt aber nach diesem Aufruf und dem leichten Spaß beiseite, genau, welche Klimaschutzprojekte gibt es? Tatsächlich kann man erstmal bei Klimaschutzprojekten dahingehend unterscheiden, ob sie CO2-Emissionen vermeiden oder ob sie quasi CO2 binden, wieder der Atmosphäre entziehen. Bei Vermeidungsprojekten ist es immer so, dass man mit einem Baseline-Szenario arbeitet. Das heißt, man sagt, ohne eine Intervention, die kommt durch dieses Klimaschutzprojekt, würden so und so viele CO2-Emissionen entstehen. Relativ einfaches Beispiel, was man sich immer noch kaum vorstellen mag. Es gibt immer noch mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit, die offenes Feuer benutzen, um zu kochen. Um ihren Grundbedarf eben in der Zubereitung von Nahrungsmitteln, aber auch im Abkochen Wasser nutzen sie, indem sie Feuerholz oder Kohle verbrennen. Wenn man jetzt technische Möglichkeiten hat, die den Feuerholzbedarf, den Kohlebedarf reduzieren oder sogar ersetzen, substituieren, dann kann man sagen, okay, die Familie, die in diesem Jahr vielleicht 4 Tonnen Kohle gebraucht hätte, hat in diesem Jahr 0 Tonnen Kohle gebraucht aufgrund dieser Technologie und das kann man in ein CO2-Äquivalent umsetzen und dann hat man so und so viel CO2-Emissionen vermieden. Das sind die Vermeidungsprojekte. Die CO2-Bindungsprojekte, Capture, sind momentan heutzutage, es gibt einen verschwindend kleinen Anteil heute schon, die eher technisch gehen. Also dieses Direct Air Capture, diese CO2-Filter, von denen ich besprochen habe, ist momentan noch sehr klein und wahnsinnig teuer. Und es gibt aber die sehr, sehr wirksamen naturbasierten Lösungen. Das ist das, was wir alle schon im Klimaschutz wahrscheinlich seit mehr als 10 Jahren, seit 20 Jahren, seit Krombacher Pilz kennen. Aufforstung, Bäume pflanzen, weil Bäume, wie sämtliche andere Pflanzen, für ihr Wachstum so nutzen sie CO2, binden es aus der Atmosphäre und binden das im Prinzip. Und ein Baum schafft, sagen wir mal, im Durchschnitt 80 Kilogramm CO2 pro Jahr. Das heißt, mit so ungefähr, wie viele Bäumen, ja, etwas mehr als 100 Bäumen, schafft man eine Tonne CO2 im Jahr, wenn der Baum ausgewachsen ist. Das heißt, das sind auch sehr, sehr wirksame Lösungen, die auch wirklich CO2 der Atmosphäre wieder entziehen. Dann gibt es noch ganz kurz zu sagen, um das noch kurz zu sagen, da gibt es noch andere Klimaschutzprojektmöglichkeiten, die sich zum Beispiel auch dann dem widmen, dass keine Methanemissionen entstehen. Methan ist noch ein viel wirksameres Klimagas als CO2. Aber im Grundsatz geht es entweder Vermeidungsprojekte gegenüber einem Baseline-Szenario oder Reduktionsprojekte in einem naturbasierten Bereich.
Und wenn du über diese Projekte sprichst, wo CO2 gebunden wird, da hast du gerade auch gesagt Carbon Capture. Manchmal fällt auch der Begriff Removal. Ist das gleichzusetzen?
Das ist größtenteils gleichzusetzen. Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht komplett falsch, sondern eben Removal sagt man eben wieder, das aus der Atmosphäre entziehen. Das ist auch in der SBTI-Logik drin. Und grundsätzlich, um das der Atmosphäre wieder zu entziehen, dann muss man es eben irgendwie einfangen, capturen und dann dementsprechend auch lagern. Also Carbon Capture and Storage, kennt man CCS.
Okay, und um das Ganze nochmal dann abschließend rund zu machen, bei der SBTI Beyond Value Chain Mitigation heißt, da würden zum Beispiel als Aufforstungsprojekte nicht gelten oder würden die auch da akzeptiert werden?
Für Beyond Value Chain Mitigation gelten sie auf jeden Fall. Die große Frage ist, ob sie für diesen Removal-Bereich, also ab 2040, also für den Ausgleich der verbleibenden Emissionen, die wir einfach nicht runterkriegen, ob sie dann gelten werden. Und da ist wirklich die Frage, und das ist eine hochwissenschaftlich hochinteressante, aber sehr komplizierte Diskussion, ist einfach die Frage der Permanenz. Und die Permanenz sagt einfach, die Bindung des CO2s muss eigentlich länger sein, als das CO2 in der Atmosphäre ist. Jetzt kann man so sagen, so Daumenrechnung CO2 100 Jahre in der Atmosphäre, schafft es ein Baum, für 100 Jahre das CO2 zu speichern? Steht der so lang? Wenn er nicht so lang steht, was passiert mit dem? Und deswegen sagt man heute, diese technischen CCS-Lösungen, wo das CO2 dann der Atmosphäre genommen wird und in den Boden eingelassen wird, das sind 1000 Jahre oder mehr. Das ist permanent. Bei Bäumen und anderen naturbasierten Lösungen streitet man sich darüber. Wie gesagt, das ist ein wissenschaftlicher, ich finde den auch manchmal nicht im zielführenden Streit, aber man kann sich zum Beispiel, es gibt eine andere, es gibt biologische Carbon-Capture-Maßnahmen, zum Beispiel mit Pflanzenkohle, das heißt, du lässt Biomasse wachsen und verkohlst die, wie du es früher gemacht hast, und lässt diese Kohle in die Erde rein, in die Erde an, und dann bleibt das CO2 auch dort gebunden. Das ist zum Beispiel auch eine so eine Mischung aus technisch und naturbasierter Lösung, die dafür gehen. Aber für diesen Bereich unter der Kurve als wirksame Maßnahmen heutzutage, da gelten Aufforstungsprojekte und übrigens Waldschutzprojekte, die aber ihre eigenen Probleme haben, die gelten heute schon.
Ja, vielen Dank. Aber du hast es angesprochen, da gibt es eben auch Kritikpunkte. Lass uns da doch nochmal drauf einsteigen. Wo siehst du die auch Herausforderung, möchte ich es mal nennen, für die verschiedenen Arten von Projekten vielleicht auch. Also was sind die Vorteile, was sind aber auch vielleicht Kritikpunkte in dem einen oder anderen Bereich oder auch von Haus aus Nachteile von bestimmten Projekten. Also bei dem Carbon, wo das im Boden eingespeichert wird, da hast du gesagt, ja, das ist da über mehrere tausend Jahre eingespeichert. Das ist sicherlich da ein Vorteil und das ist vielleicht bei der Aufforstung könnte weniger gegeben werden. Also ohne jetzt, erzähl mal, wie schätzt du das ein? Was sind die Vor- und Nachteile?
Also der erste tatsächlich, die große Herausforderung dabei ist, man kennt ja diesen Satz, we have no planet B. Mhm. Und er stimmt in diesem Bereich, aber in so einer ganz anderen Auslegeordnung. Das heißt, ich habe ja gesagt, wir arbeiten mit Baseline, mit Was-wäre-wenn-Szenarien. Weiß man nach 10 Jahren, ob dieses Szenario, was man dort aufgesetzt hat, tatsächlich richtig war? Also hätte diese Familie, von der ich eben gesprochen habe, hätte die 10 Jahre lang weiterhin 4 Tonnen Kohle verbrannt? Hätte sie vielleicht einen anderen Kocher selber kaufen können? Hätte es eine andere Technologie gewesen? Sind die in die Stadt gezogen? Das wissen wir nicht. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass man mit Baseline-Szenarien arbeitet. Das macht man in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Aber das gibt natürlich so einen Angriffshebel dagegen. Es ist auch die Frage, ist die Baseline denn korrekt gesetzt worden? Das hört man ganz, ganz häufig bei Waldschutzprojekten, wo man eben mit jährlichen Abholzungsraten rechnet. Kann man jährliche Abholzungsraten einfach so extrapolieren? Es ist nicht einfach zu beantworten, muss man immer im konkreten Fall schauen. Oder es gibt dann die sogenannte Leakage-Problematik. Das heißt, man sagt, okay, ein Wald ist abgeholzt worden mit so einer Rate pro Jahr, der wird jetzt unter Schutz gestellt. Dann sagen sich halt die Leute, die abgeholzt haben, ja gut, dann gehen wir halt woanders hin. Das heißt, wird vielleicht an einem anderen Ort, verlagern wir das Problem nur. Also das sind tatsächlich, und das sind ganz, ganz valide Fragestellungen, die man bei jedem Projekt auch ansetzen und hinterfragen muss. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt, das ist so ein bisschen eben unsere Wahnsinnsliebe zu konkreten Zahlen. Wir müssen die Klimawirkung quantifizieren. Sowohl bei was unseren Footprint betrifft, als auch das, was unsere Maßnahmen betrifft, diesen Footprint wieder einzufangen. Nur es ist komplett illusorisch zu glauben und es ist auch nicht pragmatisch, nicht umsetzbar, versuchen das bis auf die letzte Hinterkommastelle zu machen. Das ist beim eigenen Footprint noch, je besser die eigenen Daten sind, je besser man auch seinen eigenen Scope setzt, da ist es noch relativ gut möglich. Bei den Vermeidungsmaßnahmen ist das nicht mehr so einfach möglich. Und da muss man vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit akzeptieren. Und es ist ja kein Problem zu sagen, ja gut, ich habe jetzt offiziell quantifiziert 10 Zertifikate gekauft, das heißt, ich habe 10 Tonnen CO2 einfach gespart. Stehen da jetzt 8 dahinter oder sind es vielleicht 12? Ja, ich habe auf jeden Fall etwas Sinnvolles für den Klimaschutz bewegt, etwas nachgewiesen Sinnvolles Zusätzliches. Das müsste eigentlich die Denke sein. Das heißt, das kann man sehr, sehr gut angreifen. Und jetzt mache ich mal noch den ganz großen Bogen zum Thema Aufforstung und Wald, weil Wald so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und da sagt man eben tatsächlich, Stichwort Permanenz, ja, ich pflanze einen Baum, wird der groß, bindet der CO2, wird der abgeholzt, brennt der ab, was ist da los? Ich pflanze den Baum, nach 12 Jahren brennt der ab durch irgendein Feuer, sieht man ja im Prinzip, ist doch die ganze Wirkung wieder zunichte. Und da, das ist tatsächlich Permanenz, bei Wäldern ist schon ein großes Thema, aber da mache ich ein ganz, ganz wichtiges Plädoyer. Bitte aufhören, an den einzelnen Baum zu denken. Eine einzelne Pflanzaktion für irgendeinen Baum, die ergibt auch keinen Sinn. Also nein, die ergibt schon Sinn, das ist immer eine gute Sache, kann man immer mal machen. Aber das sollte man jetzt nicht anfangen zu quantifizieren. Sondern es geht darum, bei Aufforstungsprojekten ist der Aufbau das Managen der Schutz eines Ökosystems. Es geht nicht um den Baum, es geht um den Wald. In einem funktionierenden Wald, da fallen immer mal wieder Bäume um. Das ist ganz natürlich. Das ist okay. Da kann man übrigens mit Waldmanagement auch diese Baumstämme dann rausziehen, dass die da eben nicht verrotten, das CO2 wieder ausgeben, so weiter. Sondern mit solchen mit guten Aufforstungsprojekten schafft man es, neue Ökosysteme zu schaffen oder Ökosysteme langfristig aufzustellen und zu verbessern. Und dann ist übrigens auch die Permanenz gelöst. Es geht nicht darum, dass der einzelne Baum 100 Jahre steht. Es geht darum, dass der Wald für 100 Jahre oder länger dort ist und dann auch seine Ökosystemdienstleistungen, die Wälder für uns alle erbringen, dann auch wirklich bringen kann. Und das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Und da ist die Diskussion meines Erachtens viel zu sehr um den einzelnen Baum und viel zu wenig um den Wald selber.
Und die Ökosystemdienstleistungen, die dieser Wald für alle letztendlich generiert.
Absolut, absolut. Weil das ist der große, es ist auch der entscheidende Vorteil. Also ich möchte nichts gegen die technologischen Lösungen sagen. Die werden wir brauchen in der Zukunft. Wir müssen CO2 irgendwie auch wieder aus der Atmosphäre entziehen. Und wenn wir das wirksam mit technologischen Lösungen machen können, dann ist es gut. Aber sie werden nur einen kleineren Teil dazu beitragen können. Und sie sind heute noch sehr teuer, obwohl sie heute schon wahnsinnig viel Geld kriegen. Also wenn Sie eine Technologie haben, die irgendwie technologisch irgendwie CO2 der Atmosphäre entzieht, dann kann man mal irgendwo Pitches machen, da wird man relativ viel Geld einsammeln können, was man vielleicht heutzutage sinnvollerweise anders irgendwo im Klimaschutz investieren kann. Aber dieser große CO2-Staubsauger aus der Atmosphäre, der löst kein anderes Umwelt- oder soziales Problem. Der trägt zu kaum einem anderen SDG, also von den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen bei. Da werden wenig Arbeitsplätze geschaffen. Also schon, aber wenig und für High-Skilled Worker, also kommt jetzt nicht unbedingt den Entwicklungs- oder Schwellenländern zugute. Es hat keinen Einfluss auf Biodiversität, es hat keinen Einfluss auf lokale Gesundheitsversorgung oder Geschlechtergerechtigkeit etc. Das ist das, was naturbasierte Lösungen sehr stark schaffen. Die regulieren den Wasserhaushalt, Wälder regulieren den Wasserhaushalt, Wälder bestimmen Mikroklimata, Wälder liefern, wie du sagtest, Ökosystemdienstleistungen, Heilpflanzen. Man kann Agroforst machen und dementsprechend da auch noch Lebensmittel rausziehen. Sie sind Biodiversitäts-Hotspot. Das liefern alles Wälder. Das liefert einen der Staubsauger nicht.
Worauf gehen wir noch unbedingt ein? Wir hatten dieses Beispiel auch in der Vorrecherche, dass es ein Unternehmen gibt, das kauft Privatpersonen, die jetzt auf ein E-Auto umgestiegen sind, kaufen die sozusagen das CO2, das dort durch den Einsatz vom E-Auto jetzt, also wenn die vorher, keine Ahnung, vielleicht ein 20-Liter Dieselauto erfahren sind, dann wird das berechnet und dann entstehen da Zertifikate und dann werden die wiederum angeboten. Was hältst du von sowas?
Ja, es ist ein interessantes Beispiel, weil das liefert auch eine ganz gute Überleitung eigentlich nochmal dazu, wie so ein Projekt und wie dieser gesamte CO2-Zertifikatmarkt eigentlich funktioniert. Weil das ist, und das muss man wissen, das ist eine rein freiwillige Geschichte. Es gibt verpflichtende CO2-Märkte und Reduktionsschemata, die sind hauptsächlich zwischen Staaten funktionieren die oder innerhalb von Staaten etc. Aber der Großteil dessen, wo auch Unternehmen sich engagieren, sind freiwillige Märkte. Das heißt, freiwillig, das ist dann immer so eine gewisse Selbstverpflichtung, aber da kann man jetzt mal so sich die Regeln selber aufsetzen. Das heißt, irgendwo jemand muss man finden, der so solche Berechnungen macht und das dann auch zertifiziert. Und das kann man natürlich auf ganz unterschiedlichen Anspruchsniveaus machen. Und das jetzt hier, also hier die Rechnung kann man machen. Ist wieder ein Baseline-Szenario. Das heißt, dass irgendjemand, der hätte gesagt, top, ich kaufe mir nochmal einen Diesel. Ah nee, jetzt kaufe ich mir ein Elektroauto und im Vergleich zum Diesel ab 100.000 Kilometer spare ich dann CO2-Emissionen ein. Das quantifiziere ich und dann generiere ich da ein digitales Zertifikat oder mache dann schönen Ausdruck davon. Und wenn ich noch jemanden finde, der es kauft und dann noch einen vernünftigen Preis setze, dann habe ich dann ein Produkt für den Markt geschaffen und dann funktioniert das. Kann man jetzt zwei klare Fragen stellen? Also erstmal, ist das so sinnvoll und funktioniert gesamthaft die Rechnung einfach? Also hätte das wirklich so funktioniert? Ist das der richtige Ansatz etc.? Und das Zweite, was man kann, also habe ich jetzt dann nur ein Stück Papier in der Hand oder ist das auch wirklich geschehen? Also wird das überprüft? Wie sind die Finanzflüsse dahinter? Und das sind eben so diese entscheidenden Punkte, die sich eben bei jedem Projekt stellen. Du hattest ja eben gefragt, okay, wie sehen so Projekte aus und wie sehen auch gute Projekte aus? Und gute Projekte sind, das muss man sich vorstellen, sind hochgradig kompliziert. Und hochgradig, das hört man in Deutschland total gerne, bürokratisch. Aber in dem Fall ist es halt wirklich gut. Das heißt, es sind verschiedene Instanzen, die so ein Projekt zu einem Projekt auch wirklich werden lassen. Und da können wir vielleicht später drüber machen und das ist jetzt drüber sprechen, weil das ist jetzt in diesem Fall, ist das dann doch ein sehr hypothetisches Konstrukt. Also wenn jemand sagt, also ich finde es, nochmal auf diese E-Auto-Frage, ich finde es relativ sinnlos, dann sollte man doch lieber sagen, ich investiere als Unternehmen Geld in die Förderung von Elektromobilität, weil ich glaube, dass das eine nachhaltige Form der Individualmobilität ist. Dann ist das fair, dann ist das transparent, dann kann man da noch so einen Mechanismus machen, dann ist das okay, aber man sollte das nicht irgendwie als einen wie auch immer gearteten CO2-Ausgleich oder irgendwie eine Klimaschutzfinanzierung in Höhe der eigenen Emissionen machen. Das funktioniert für mich nicht. Als eine andere Maßnahme für eine Verkehrswende, fein.
Auch die Frage ist ja überhaupt dieses Kriterium, das ist ja ganz entscheidend bei den Vermeidungsprojekten auch der Zusätzlichkeit. Ist das überhaupt gegeben?
Genau.
Also sind wir auch wieder in diesem hypothetischen Bereich, oder? Also
genau darum geht es und das ist das, was ich meinte. Also eben, wenn man ein Projekt sich anschaut, dann muss ein Projekt tatsächlich eben verschiedene Kriterien erfüllen. Und zwar unabhängig davon, ob es Vermeidungsprojekte sind oder naturbasierte Lösungen zur CO2-Entnahme. Und da ist tatsächlich einer der entscheidendsten Punkte dabei, und du hast es gerade gesagt, ist die Zusätzlichkeit. Das heißt, ist das etwas, was eh schon geschieht oder geschehen wird, aufgrund von technologischer Innovation, aufgrund von Veränderungen von Preisen oder aufgrund von gesetzlicher Richtlinien? Wenn irgendwo ein Staat seinen Unternehmen vorschreibt, auf jedem Schlot muss jetzt ein CO2-Filter drauf, dann ist das ein Gesetz. Warum sollte man dann noch zusätzlich irgendwelche Finanzströme kreieren, indem man das noch in Zertifikate packt und irgendwo handelt? Das ergibt keinen Sinn. Wenn Solartechnologie, Energiegewinnung aufgrund von Solar in bestimmten Regionen mittlerweile so günstig ist, dass es viel günstiger ist als andere Energiequellen, warum soll man das noch zusätzlich mit CO2-Geldern querfinanzieren? Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, es muss zusätzlich sein. Das heißt, entweder ist die technologische Lösung Stand heute zu teuer und braucht eine Querfinanzierung oder sie braucht vielleicht ein Anfangsinvestment, sodass man da auch die Infrastrukturen aufbauen kann. Oder, und das gibt es auch, es gibt technologische Hemmschwellen, wo man sagt, ja, diesem Solar, wenn ich jetzt irgendwo in entlegenen Gebieten bin, dem traue ich nicht so ganz und ich habe da meinen Dieselgenerator stehen und so weiter, ist dann vielleicht doch eine bessere Lösung, dass man da das einfach nutzt, um dem zum Durchbruch zu helfen. Das heißt, die müssen zusätzlich sein, das ist ganz wichtig. Dann müssen sie im Prinzip wirksam, also nachweisbar sein. Das heißt, man muss die Szenario aufstellen können, da muss es wissenschaftliche Kriterien für gehen und das muss man berechnen und muss man auch jährlich kontrollieren. Also zu sagen, ich habe 100 Solarpanels irgendwo installiert in abgelegenen ländlichen Gebieten, sagen wir mal in Tansania oder sonst etwas, das ist noch keine CO2-Minderung, sondern da muss nach einem Jahr jemand hingehen oder vielleicht kann man das auch remote lösen mit Sensoren und sagen, sind die Teile denn auch wirklich genutzt worden? Und da sieht man bei allen Technologien, das ist nie 100%, weil bei irgendjemandem funktioniert es nicht, dann ist das Teil falsch ausgerichtet etc. Oder hat man gesagt, nee, den traue ich dann doch nicht und so, ist zu kompliziert. Das muss man berechnen. Das heißt, man muss immer die reale Wirkung berechnen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn man, häufig liest man mal Berichte, ja, aber in dem Projekt sind ja nur irgendwie 90% der Technologien und so zur Anwendung gekommen. Ja, das stimmt, aber auch nur für diese 90% gibt es auch die Zertifikate. nicht für die 100%. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, man muss eine Zertifizierung haben, eine unabhängige Zertifizierung oder ein jährliches Monitoring. Und das ist das, was ich meinte mit den Parteien. Man hat die Projektentwickler. Das sind im besten Fall die Leute vor Ort, die die Ideen haben, die auch, wenn wir von anderen Ländern sprechen, dort aus den Communities kommen und die gesagt haben, hier kann ich etwas Gutes für meine Gemeinschaft tun, etwas Gutes für die Umwelt tun und ich brauche die zusätzliche Finanzierung über die freiwilligen CO2-Märkte. Dann kommen so Organisationen wie zum Beispiel MyClimate mit ins Spiel. Wir entwickeln die nicht von Beginn an, aber wir sind sowas wie Mitentwickler, weil wir eben diesen Personen helfen, diese Projekte so aufzusetzen, dass sie funktionieren und dass sie auch quasi auf den Märkten funktionieren können. Also nicht nur so, hey, das ist die richtige Technologie und das wirkt auch, also ihr seid wirksam, sondern auch, okay, um Zugang zu diesen Märkten zu haben, um diese Zertifikate generieren zu können, müsst ihr das und das machen, ihr müsst Stakeholder-Konsultationen machen, ihr müsst die lokale Bevölkerung mit einziehen, ihr müsst eure Businesspläne machen, ihr braucht transparente Finanzberichterstattung. Das geht dann eben zu den Zertifizierern, zu den sogenannten Standards, die Organisationen, die dann eben das alles prüfen und dahingehend die Zertifikate ausstellen. Und diese Standards wiederum arbeiten mit unabhängigen Drittparteien zusammen, die das Monitoring machen. Aber wenn die Standards oder wir uns quasi selber kontrollieren werden, dann wäre es ein Interessenskonflikt, das würde nicht funktionieren, also vielleicht würde es schon funktionieren mit gutem Willen, aber es ist halt eben nicht transparent. So, das heißt, man muss Drittparteien haben. Da sind dann so unter Organisationen wie der TÜV Süd zum Beispiel dabei. So, und das sind natürlich alles Parteien, die das ganze System vielleicht auch ein bisschen träge machen, sehr bürokratisch, auch durchaus teuer. Das hat einen ganz klaren Einfluss auf den Preis, aber eben das Bestmögliche machen, wenn man wirklich mit strengen Standards zusammenarbeitet, um auch wirklich diese Klimawirkung zu garantieren. Mit 100%iger Treffsicherheit nein, aber mit sehr, sehr guter.
Und wenn ich jetzt Unternehmen bin oder auch als Privatperson, was ist sozusagen der Shortcut? Also, weil teilweise gibt es ja auch über Projekte sehr ausführliche Informationen, aber da stellt sich ja manchmal die Frage, hat man dann die Zeit, da die 80 oder 100 Seiten von so einem Klimareport für so ein Projekt zu lesen? Also was ist, gibt es da eine Möglichkeit, sich an bestimmten Standards zu orientieren, bei denen du sagst, ja, also da kann man sich schon sehr sicher sein, dass das Geld, das dort genutzt wird und in das Projekt investiert ist, dass es der Wirksamkeit entspricht und eben auch der Zusätzlichkeit.
Ja, das ist wie so bei jeder Kauf- oder Konsumentscheidung, wenn man eben auf diese Punkte Wert legt. Am Ende des Tages ist man eben so mit den Informationsmöglichkeiten, die man so selber als Privatperson hat, aber auch als Nachhaltigkeitsmanager in einem Unternehmen, stößt man irgendwann an seine Grenzen. Das heißt, was macht man? Man verlässt sich oder man vertraut bestimmten Organisationen. Also ohne Vertrauen funktioniert unsere gesamte Gesellschaft nicht. Und tatsächlich, es gibt Unterschiede in den Qualitäten der jeweiligen Standards und auch in den Organisationen, die dann quasi mit diesen Standards zusammenarbeiten. Also die Standards, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten, die machen schon sehr, sehr, sehr viel.
Für mal so ein Beispiel.
Also wir arbeiten tatsächlich für uns, in unserem Projektbereich ist es, wir arbeiten mit dem Gold Standard zusammen. Das ist dann quasi der Goldstandard bei bei Projekten. Es ist auch eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, sind nicht profitorientiert. Die sitzen in Genf, sind gegründet worden von Tochterorganisationen der Vereinten Nationen und auch zum Beispiel vom World Wildlife Fund und haben sich eben zum Ziel gesetzt, quasi wirklich die hochqualitativen Klimaschutzprojekte auszuzeichnen. Wir arbeiten aber eben in diesem Aufforstungsbereich mit dem sogenannten Plan Vivo Standard zusammen, ist ein kleinerer Standard, der noch sehr, sehr streng ist und vor allem sehr stark auf gemeinschaftsbasierte Klimaschutz- und Waldprojekte setzt. Also da hatte der Goldstandard für uns eben eine gewisse Lücke in seinem System, in seiner Zertifizierung, wo wir gesagt haben, da arbeiten wir lieber mit diesem Standard zusammen, weil der entspricht unseren eigenen Voraussetzungen. Weil das ist für uns total wichtig. Wir können uns nicht hundertprozentig oder wollen es nicht hundertprozentig auf den Standard verlassen, sondern wir machen noch eine eigene, bevor wir ein Projekt unterstützen, eigene Sorgfältigkeitsprüfung, eine sehr, sehr eingehende, die auch unsere Kosten wieder ein bisschen nach oben treibt, aber wo wir quasi nochmal wie so eine Art doppelte Versicherung haben, dass das Projekt auch wirklich hilft. Das heißt, beim Standard ist es eben, kann ich jetzt empfehlen, Gold Standard Plan Vivo. Es gibt auch unter anderen Standards gute Projekte, aber da hat man schon mal einen guten Anhaltspunkt. Dann ist es aber auch eben die Frage, wer vertreibt jetzt dieses Zertifikat oder wer vermarktet diese Projekte? Da gibt es eben Not-for-Profits, wie jetzt unsere Organisation, wie aber auch andere. Du hattest Atmosphäre zum Beispiel genannt. Es gibt auch durchaus profitorientierte Organisationen. Die müssen jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein, überhaupt nicht. Aber da kann man sich auch mal darüber informieren, wird denn transparent über das Projekt und transparent über die eigenen Finanzflüsse kommuniziert. Das heißt, Transparenz ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Zeichen. Und wie handhaben diese Organisationen das mit der Projektprüfung? Und da kann man für sich so ein Raster aufsetzen. Und wenn man da verschiedene Boxen angekreuzt hat, das heißt, die machen auch eigene Kontrollen, die sind vielleicht nicht profitorientiert, die arbeiten mit denjenigen Standards zusammen. Ich finde alle Dokumentationen auf deren Webseite, ich lese die nicht durch, aber ich finde sie alle. Ich kann vielleicht auch mal jetzt künstliche Intelligenz fragen, wie die das so einschätzt. Dann hat man da, glaube ich, ein ganz gutes Raster, um seine eigene Entscheidung zu treffen.
Ich habe von einem Projekt gehört, das ist von der Marke Expat. Die investieren in ein Projekt in Tansania. Und da seid ihr ja auch Partner von dem Projekt. Magst du uns dazu nochmal erzählen? Weil ich finde, das zeigt nochmal ganz schön, dass der Investition in ein Naturprojekt ganz vielfältige Dimensionen am Ende des Tages bedient. Und eben nicht nur das Einspeichern von CO2 oder den Erhalt der CO2-Speicherung.
Ja, das mache ich sehr gerne, weil dieser Punkt ist total spannend. Gerade wenn man sich Projekte anschaut in eben zum Beispiel so Ländern wie Tansania, dann ist das Projekt und warum es gestartet wird, da ist nicht der Fokus eigentlich, ja, ich möchte jetzt CO2-Emissionen binden und quantifizieren. Das ist für die Leute dort vor Ort also hochgradig unwichtig eigentlich. Sondern es geht eigentlich häufig darum, Lebenssituationen zu verbessern. Oder wie in diesem Fall dieses Projekts in Tansania, Lebenssituationen oder Kulturen zu erhalten. Da passiert in diesem Projekt Folgendes, das ist im sogenannten Yaeda Valley in Tansania, es müsste im Norden sein, Geografen mögen mir das verzeihen, wenn das nicht ganz genau war. Da geht es darum, dort leben zwei indigene Völker. Das eine ist eher ein Hirtenvolk, das andere ist ein Volk, was dort lebt. Und die leben dort wirklich in so einem Biodiversitäts-, in einem so Naturrefugium. Jetzt steht aber, wie überall auf dieser Welt, ist eben ein Wald oder ein Ökosystem ist unter Druck. Einerseits, weil sich der Mensch ausbreitet, das heißt, kommen vielleicht andere Bauern etc., die dann dort roden, um Lebensmittel anzubauen, dann degradiert der Boden, das kann man vielleicht 2-3 Jahre machen, dann zieht man weiter und rodet weiter. Das heißt, man hat einen Biodiversitätsverlust und übt Druck auf diese Völker aus, die dort im Prinzip leben. Gleichzeitig kann das auch natürlich für diese Völker, mittlerweile könnte das interessant sein, wenn sie quasi ihre Landnutzungsrechte, wenn sie die überhaupt haben, wenn sie die abgeben und quasi den Wald so kommerzialisieren, dass da vielleicht zum Beispiel Holzschlag ist. So, das ist beides. Wäre für das Klima schädlich und würde natürlich auch, sagen wir mal, ganz große kulturelle Verwerfungen mit sich bringen. Also natürlich, Kulturen entwickeln sich weiter, aber wenn dort die Stämme sind, die vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen werden, ihre traditionelle Lebensweise aufzugeben, dann ist es häufig wahrscheinlich nicht im Interesse der meisten Menschen dort. Das Projekt funktioniert also so, dass diese Völker dort vor Ort die Gelder aus dem Klimaschutz bekommen und verwalten können, eben in größtenteils in Waldschutzmaßnahmen. Das bedeutet, das sind Völker, die seit Jahrtausenden quasi, man würde es hier so europäisch nennen, den Wald oder das Ökosystem nachhaltig managen. Also die nutzen das, die holen die Früchte daraus, die nutzen auch das Holz, aber halt nur so viel, wie sie brauchen und wie es nachwächst. Also wirklich Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinne. Und das heißt, man gibt ihnen Mittel, den Wald oder das Ökosystem zu schützen. Das tut man größtenteils über Informationen, dass man also die lokale Bevölkerung darüber informiert, dass man auch versucht, potenzielle Konflikte vielleicht eben mit Bauernfamilien aus dem Umland schon umgehen, dass man dort auch wirklich auch ein Monitoring macht, dass man auch Wilderei dort im Prinzip verhindert. Ganz viele Maßnahmen, dass man sukzessive auch dort wieder neu anpflanzt. Also all das, was diese Communities eigentlich machen würden, nur in einem größeren Bereich. Und man ermöglicht ihnen eben tatsächlich, einerseits so zu leben, wie sie weiterleben, aber eben auch dieses Ökosystem zu schützen und widerstandsfähiger gegen die Zukunft zu machen. Und da hat man eben viele Vergleichssituationen, die leider zeigen, was passiert, wenn man so etwas nicht macht. Und dadurch, dass man aber eben dieses Projekt in die Hände dieser beiden lokalen Völker gibt, sorgt man eben dafür, dass dieses Wald, dieser Ökosystem nachhaltig bewirtschaftet wird. Und das ist eigentlich dieses Prinzip dieses Projektes.
Okay, ja, vielen Dank für die Erläuterung, weil es gibt ja auch immer diesen Vorwurf des Klimakolonialismus, aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den du gerade nennst, tatsächlich auch die Verantwortung in die lokalen Hände zu geben. Ganz wichtiger Aspekt bei so einem Projekt, oder?
Also für uns ist das ein absolut entscheidender. Für uns ist das ein absolut entscheidender Aspekt, zu sagen, dass die Leute, die das Projekt dann vor Ort zum Leben bringen, das umsetzen, das müssen die Leute dort auch aus den Communities sein. Und im Idealfall kommt von ihnen auch schon die Idee, der Projektansatz, weil dann ist die lokale Akzeptanz gewährleistet. Es gibt Beispiele, wo das tatsächlich aus Europa oder aus Nordamerika quasi gekommen ist, dann hat man das dort umgesetzt, vielleicht mit lokalen, also in der heutigen Zeit würde man sagen, lokale Eliten quasi umgesetzt hat, an dem Willen der Bevölkerung vorbei und im schlimmsten Fall zum Beispiel auch gewissen Bevölkerungen verboten hat, sich zu bewegen in Landschaften oder Wälder zu nutzen, die sie vorher genutzt haben. Das ist das absolute No-Go, so wie man es nicht machen kann, sondern wenn man es wirklich nachhaltig im besten Sinne des Wortes aufsetzen will, dann muss das getrieben werden von der lokalen Bevölkerung. Das, was sie nicht haben, das ist die Brücke oder den Zugang eben zu Unternehmen, zu Privatpersonen hier in Europa, in den USA, die, und das dürfen wir eben nicht vergessen in der ganzen Diskussion, wir, Europa, USA, andere Länder, Industriestaaten, wir sind die, die den Klimawandel verursachen oder verursacht haben. Unser Footprint ist wahnsinnig hoch auf individueller Ebene, der ist noch viel, viel höher als auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Wer leidet schon heutzutage am stärksten unter dem Klimawandel? Ja, das sind auch die Leute, die hier vielleicht von Hochwasser betroffen werden etc. Aber das sind massiv die Menschen in der Äquatorregion, die wirklich ganz große Probleme schon mit der Landwirtschaft haben, aufgrund von Dürren, aufgrund von wechselnden Wetterverhältnissen, aufgrund von, wenn dann sich ändernden klimatischen Bedingungen. Das heißt, wenn man diesen Leuten den Zugang gibt, eben, dass hier Unternehmen sie unterstützen können, dass sie wirklich auch im besten Sinne des Wortes widerstandsfähiger werden, ihr Leben weiterleben können und verbessern können, dadurch, dass sie sich gegen den Klimawandel wappnen und zusätzlich noch eine Einkommensquelle haben, dann ist das eigentlich, das ist dann eben nicht nur Klimaschutz, sondern sogenannt auch Klimagerechtigkeit.
Ja, vielen Dank, Kai. Ein Begriff, der oft genannt wird, ist Netto Null. Was verbirgt sich genau hinter Netto Null? Da müssen wir nochmal, wir haben ja vorhin über Capture, über Removal, über Mitigation gesprochen, über die verschiedenen Begrifflichkeiten, Kompensation, Neutralität. Netto Null, das wollte ich dich nochmal fragen, weil wenn es nur Netto Null gibt, muss es ja auch Brutto Null geben. Also was ist da eigentlich, was verbirgt sich dahinter?
Ja, also Netto Null kann man sich eben wieder mit diesem Schaubild dieser Kurve relativ einfach vergegenwärtigen. Ideal wäre es ja, wenn wir auf Null runterkämen. Also real, ich würde es mal real Null nennen. Also ich als Unternehmen, ich produziere meine Outdoor-Jacken, aber völlig emissionsfrei. Es ist einfach nicht möglich. Geht nicht. Ich kann es auf die effizienteste Art und Weise wahrscheinlich irgendwann machen und habe dann aber immer noch einen kleinen Rest-Footprint. Kann ich auf Unternehmensebene angehen, den kann ich auf Produktebene angehen. Und wenn ich eben diesen Punkt dann auf Null bringen will, dann muss ich irgendwas unter dem Nullpunkt machen, was dem entgegensteht. Das heißt, ich muss in Removals dort investieren, ich muss das gleiche CO2 irgendwo wieder aus der Atmosphäre entziehen, sodass ich dann eben netto auf Null komme. Das heißt, meine 200 Gramm, die in meiner Outdoorjacke drinstecken, die hole ich mit einem Projekt, mit einem Baum, wie auch immer, aus der Atmosphäre raus und dann 200 minus 200 ist dann netto gesehen Null. Okay. Das ist der Netto-Null. Und das ist im Prinzip ja das Ziel, was wir im globalen Klimaschutz haben. Wir wollen auf Net Zero kommen. So, und um das ganz trivial einfach zu sagen, unser jährlicher Emissionsfootprint, das ist das, was das Pariser Klimaabkommen auch einfach sagt, unser jährlicher Emissionsfootprint darf nur so hoch sein, wie die Ökosysteme des Planeten, Klammer auf, Stand heute, plus noch diverse technische Lösungen, die wir brauchen werden, auch wieder einfangen können. Das heißt, es kommt einfach keine neuen Klimagase in die Atmosphäre. Ganz trivial gesprochen.
Worauf sollte der Konsument achten und was ist ein adäquater Preis für den Ausgleich einer Tonne CO2?
Ja, also erstmal generell, worauf sollte ein Konsument achten? Weil das finde ich, das ist ganz, ganz, ganz entscheidende Frage. Weil häufig steht man ja so vor diesem Dilemma. Ich möchte eine Reise antreten, ich möchte irgendwie was kaufen, aber das ist dann wiederum schlecht für die Umwelt. Kann ich mir überhaupt noch etwas gönnen etc.? Und diese Frage lässt sich nie gesamthaft beantworten. Und perfekt wird nie jemand von uns sein. Das Einzige, was ich vielleicht fordern würde von jemandem, der Konsument, Konsumentin ist, ist, triff eine bewusste Entscheidung. Überleg's dir. Überleg dir, ob du diese Jacke brauchst. Überleg dir, ob du diesen Flug wirklich antreten willst und musst, ob das eigentlich das ist, was dein Bedürfnis befriedigt oder ob es nicht etwas anderes gäbe, dein Bedürfnis zu befriedigen. Wenn du diese Frage bewusst gestellt hast, dann trifft deine Entscheidung. Und die kann für die Jacke ausfallen, die kann gegen die Jacke ausfallen. Das ist das Erste, also Bewusstsein. Und dann führt halt natürlich dazu, zu diesem Bewusstsein auch ein bisschen dieser Punkt Information. Also kaufe ich jetzt die Jacke nur aufgrund des Preises? Oder gucke ich auch, ja gut, jetzt günstig und in 2 Jahren kaputt, vielleicht nicht gut, wenn es 10 Jahre hält, ist deutlich besser. Und was weiß ich denn über die Jacke? Ist die gut produziert oder nicht? Und da geht es tatsächlich mittlerweile, es gibt schon viele Unternehmen, die sehr stark auch darüber kommunizieren, wie sie produzieren, was für Materialien sie benutzen. Die Informationen findet man, die sind in der Regel auch ganz gut aufgearbeitet. Klammer auf, irgendwann wird es noch viel bessere und vereinheitlichte Informationen geben, durch eben die verschiedenen Initiativen der Europäischen Union, also Product Carbon Footprint etc., die dann eingefordert werden. Das heißt, soweit es mir möglich ist, soll ich als Konsument bewusste Entscheidungen treffen und mir auch die Informationen darüber holen. So, über das Produkt. Und dann kann ich meine Produktkaufentscheidung treffen oder halt auch nicht. Das ist vielleicht das eine. Die zweite Frage war, was ist der Preis für eine Tonne CO2? Die Frage ist nicht so einfach. Also wie alles. Aber die Frage ist tatsächlich nicht so einfach, weil der Preis einer Tonne CO2, den kann man auf 2 Arten berechnen. Es gibt den Ansatz, ich versuche wissenschaftlich festzulegen, wie viel Schaden eigentlich durch die Emission einer Tonne CO2 entsteht, weil dieses CO2, das fliegt halt 100 Jahre in der Atmosphäre rum und bewirkt halt gewisse Sachen im Sinne von globaler Wärmung etc. Und das kann ich mit so einem Schadenskoeffizienten hinterlegen. Da gibt es Werte, die rangieren im dreistelligen Bereich. Also ich glaube, das fängt so bei 180 an. 180 Euro kann auch höher gehen etc. Das ist schon viel. Mit den CO2-Zertifikaten verfolgt man einen anderen Weg oder mit den Klimaschutzprojekten. Da berechnet man, wie viel es kostet, in Anführungszeichen, diese eine Tonne CO2 zu vermeiden oder mit Aufforstungsmaßnahmen zu binden. Da fließen dann eben die Punkte rein der Technologie, also ist das jetzt ein Solarpanel, sind das 100 Setzlinge, dann die Arbeitskosten von den Leuten, die das dann eben umsetzen, montieren müssen, pflanzen müssen, die lokale Vermarktung, die lokalen Projektkosten und dann eben dieser, was ich eben erwähnt habe, dieser ganze bürokratische Wust dahinter, das heißt das auch wirklich Managen, Monitoring, die Kontrolle, Drittparteien, die Auswertung, dann gibt es natürlich Leute, die das irgendwie vermarkten müssen, die müssen zumindest auch noch entweder ihren, wenn sie For-Profit sind, noch irgendwie ihren leichten Gewinn daraus ziehen oder jetzt im Fall einer Organisation wie der unseren Deckungsbeitrag zumindest da haben. Und daraus entsteht dann am Ende ein Preis. Und das ist ein Marktpreis, der es darin gibt. Und der kann je nach Technologie, je nach Land unterschiedlich ausfallen. Also wenn ich jetzt, das ist eine ganz grobe Vereinfachung, aber wenn ich irgendwo ein Angebot sehe, dass mir eine Tonne CO2 im Rahmen meines Produktes oder wie auch immer angeboten wird, für einen Preis von unter 10 Euro als Unternehmen, wäre ich sehr skeptisch. Wenn man das jetzt sieht, so für Endkonsumentinnen, zum Beispiel bei diversen Fluggesellschaften, da sieht man es, oder bei uns zum Beispiel auf dem Webrechner, da ist der Tonnenpreis, der liegt so ungefähr bei 25 Euro. Da ist dann natürlich noch ein bisschen Administration dabei, weil man das noch auf einzeln, im Prinzip Konsumentinnen aufteilen muss und so weiter. Aber also unter 10 ist super, super schwierig. Da mag es wirklich gute Projekte geben. Aber mindestens 10 sollten es sein, eher mal 20. Wenn man es auf Projektgenese macht und irgendwann werden die Projekte natürlich komplizierter und irgendwann muss man auch diesen Schaden vielleicht mit einpreisen, dann würde es vielleicht teurer werden. Aber jetzt so, ich würde mal so wirklich, also Daumenregel sagen, so um die 20 Euro ist man wahrscheinlich mit einem guten, sicheren Projekt, was vielleicht auch noch die zukünftige Wirkung hat. Weil das muss man ja auch sagen. Also man kann Projekte unterstützen, quasi jetzt Unternehmen, so wie MyClimate das Geld geben, dass sie damit diese Projekte starten. Und dann wird es verifiziert. Das heißt, bei uns in den AGBs steht, in 2 Jahren ist die Klimawirkung und in 3 Jahren wird sie dann berechnet und quasi dieses Zertifikat entsorgt oder aus dem Markt genommen. Damit kickt man eben zukünftigen Klimaschutz an. Man kann auf diversen Plattformen auch, sagen wir, schon jetzt ausgestellte Zertifikate vielleicht aus dem Jahr 2018 erwerben. Dann ist das gut für die Leute, die das irgendwann mal umgesetzt haben, aber ist natürlich schon vergangener Klimaschutz. Also das hat auch noch so eine Preiskomponente. Also grob gesagt, 20, unter 10, nein.
Dann lass uns noch mal in den Helikopter reinsetzen und grundsätzlich auf den 1,5-Grad-Zielpfad schauen. Wie ist der Status quo? Wo stehen wir heute? Weil die Emissionen insgesamt nehmen doch weiter zu aktuell noch. Oder haben wir so einen Bereich jetzt erreicht, wo sich eine Trendwende absehen lässt?
Also generell stehen wir, glaube ich, immer noch vor so einem großen Canyon. Wir haben so eine große, große Lücke in unserer Ambition. Das heißt, wir gegenüber so dem Zielszenario emittieren wir eigentlich immer noch zu viel. Und nicht nur heute, sondern das haben wir auch die letzten Jahre getan. Das heißt, wir haben massiv Zeit verloren. Und wir haben auch, und das vielleicht am besten am Finanziellen gesehen, wir haben immer noch nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt, um wirklich weltweit, das Klima ist einfach ein globales System, um weltweit Klimaschutz wirklich umzusetzen. Das heißt, wir sind ganz simpel gesagt zu spät dran. Oder wir sind sehr, sehr, sehr spät dran. Ich möchte nicht sagen zu spät, aber wir sind sehr, sehr spät dran. Es gibt positive Anzeichen, Tendenzen. Also man sagt zum Beispiel, dass jetzt der Peak eigentlich von Emissionen jetzt erreicht wäre auf globalem Niveau und jetzt ab jetzt muss es runtergehen. Das ist ein positives Zeichen. Ist die Frage, wie schnell geht es runter? Und da zählt wirklich einfach jedes Jahr. Und das ist das, wo wir momentan stehen. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Situation, wo noch nichts verloren ist, wo wir einen Klimawandel haben, der wird passieren, die globale Erwärmung wird passieren und eine Stärkung der Wetterphänomene wird passieren, aber wir können es immer noch, wenn wir gemeinschaftlich handeln, eingrenzen und in einem wirklich vertretbaren Maße, vor allem gesamtgesellschaftlich, absolut halten. Das können wir, da ist noch nichts verloren, aber dafür müssen wir jetzt nochmal unsere Geschwindigkeit deutlich erhöhen und auch uns einfach klar werden, jetzt zählt jeder Beitrag, den wir kriegen können. Also jetzt noch Diskussionen zu starten, irgendwie um die Orthodoxie, um den richtigen Weg im Klimaschutz, so philosophischen Emissionen, das ist falsch. Also jetzt müssen wir wirklich nehmen, was geht und umsetzen, was geht. Und wenn dann noch die technologische Entwicklung, zum Beispiel bei den Entstehungskosten von erneuerbaren Energien, da uns noch in die Karten spielt, umso besser. Weil dann werden wir den Klimawandel eindämmen können und vor allem, und das ist doch das Entscheidende bei all dem, wo wir über Klimawandel reden, wir landen doch in einer Gesellschaft, die in vielen Bereichen besser und schöner ist als die heutige, wo wir viel weniger Emissionen, Luftbelastung haben, wo wir wahrscheinlich auch viel weniger Lärmemissionen haben, wie wir unsere Mobilität schlauer gemacht haben, wo wir unseren Strom viel besser und bedarfsgerechter produzieren. Das sind doch tolle Zukunftsaussichten, die man eigentlich hat. Und das wäre auch etwas, was ich mir wünschen würde, was viel stärker erzählt werden sollte, ob das von der Politik ist, von den Medien etc. Da kommt ganz häufig das Thema, ja, oh Gott, Klimawandel, um jetzt ein komisches 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, was sich keiner vorstellen kann, da müssen wir jetzt alle total einschränken und so weiter. Im Gegenteil, wir müssen sagen, dieses 1,5-Grad-Ziel, wenn wir das erreichen, bedeutet einfach eine total positive Zukunftsvision für uns, ob wir hier in Städten oder auf dem Land wohnen, aber auch für andere Länder.
Und ein Gewinn an Lebensqualität.
Absolut, ganz genau.
Kai, passiert deiner Ansicht nach genug für den Schutz der bestehenden Ökosysteme? Denn es erscheint ja schlüssiger zu schützen, was da ist, als erst jetzt das zu zerstören, um es dann wieder aufzubauen.
Ganz genau, das wäre viel, viel schlüssiger. Und nein, es geschieht heutzutage noch zu wenig. Und das ist auch wieder ein wahnsinnig interessanter, wichtiger Bereich. Also vielleicht die meisten von uns, die so im Internet unterwegs sind, die haben vielleicht mal irgendwie noch dieses Meme gesehen in dem Kopf, wo so jemand am Ufer steht und dann sind so drei Wellen, eine größer als die andere. Und damals war es halt noch, auf der ersten Welle stand Corona-Pandemie, auf der zweiten viel größeren Welle, die dann irgendwie über diese arme Person reinschlagen wird, steht Klimawandel. Und dann die dritte Welle ist Biodiversitätskrise, Biodiversitätsverlust. Und tatsächlich, den sehen wir global. Wir verlieren Arten an Tieren und an Pflanzen. Und das sind, wenn man sich die Zahlen sieht, die sind völlig unvorstellbar, sie sind eigentlich total krank, weil man kann das runterrechnen, was täglich quasi verloren geht. Und jetzt kann man natürlich zynisch sagen und denke, ja gut, ich bin halt kein Wal oder keine Biene, ist ja nicht mein Problem. Aber eben, wenn man wissen, die Natur ist ein großes System und wir als Mensch sind in diesem System einfach drin und wir können dieses System nicht zu 100% kalkulieren und kontrollieren. Das merken wir bei jedem wirklich hartem Regen und Hochwasser, was dort im Prinzip verliert. Und eben der Verlust an Biodiversität ist für uns ein riesengroßes globales Problem. Und den können wir am besten dadurch aufhalten, eben indem wir die bestehenden Ökosysteme schützen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das kann eben darum funktionieren in der heutigen Welt, wo wir leben. Das kann mit einfach, dass wir uns gesamtgesellschaftlich darauf einigen und sagen, das ist ein Naturpark und da wird nichts gemacht. Das ist gut. Aber vielleicht funktioniert es manchmal auch mit einem marktbasierten System, in dem wir sagen, wir geben dem Ganzen jetzt endlich mal einen Wert. Es ist einfach falsch, dass es sich mehr lohnt, einen Baum abzuholzen, als ihn stehen zu lassen. Das heißt, wenn wir das, was der Baum im Prinzip erreicht, dem einen Preis geben, dann ist der wahrscheinlich höher als das, was der dann irgendwie als Holz einfach nur einbringen würde. Dementsprechend ist es der Schutz der Ökosysteme extrem wichtig und ganz entscheidend. Vielleicht noch einfach als letzte Information dazu. Wenn wir von Klimawandel reden und klimaschädlichem Verhalten, dann denken wir immer ans Fliegen. Fliegen hat einen Beitrag. Lass es 3-5% sein, je nach Rechnung zum globalen Footprint. Der Bereich Land Use, also wie wir mit unseren Landschaften umgehen, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir Ackerbau betreiben, wie wir mit unseren Wäldern etc. umgehen, der ist viel, viel höher, das ist Faktor 5. Das heißt, hier müssen wir wirklich sehen, dass wir uns und unseren Umgang mit eben Ökosystemen neu denken, besser denken und das, genau wie du gesagt hast, erst schützen und nicht erst irgendwie kaputt machen und dann wieder aufzuforsten.
Ich glaube, wir haben die ganze Klaviatur an Fragen gestellt. Gibt es vielleicht einen Punkt, der dir noch besonders am Herzen liegt, dem du sagst, das sollte auf jeden Fall in diesem Podcast noch Erwähnung finden?
Ja, ich würde gerne nochmal die Klammer vielleicht schließen, weil du hast ja das Gespräch begonnen mit der Frage eigentlich, wie kann ein Unternehmen eine sinnvolle Klimastrategie machen und umsetzen? Und man hört es immer, immer wieder und total häufig und ich möchte damit gerne aufräumen, dass Unternehmen oder Eventorganisatoren sonst etwas sagen, wir haben jetzt Pläne gemacht und wir reduzieren und wir kompensieren nicht, wir reduzieren. Das heißt, es wird da so ein Entweder-Oder aufgebaut. Und damit möchte ich aufräumen, weil das ist einfach nicht zielführend. Reduktion ist völlig außer Frage. Wir müssen unsere Footprints runterbringen. Und da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Und für diese einfachen Möglichkeiten, da sollte sich auch bitte heutzutage niemand mehr feiern, weil er irgendwie seine Plastikbecher oder seine Einwegbecher irgendwie durch Keramiktassen ersetzt hat, in die er dann in seinem Hochleistungs-A++-Geschirrspüler dann wäscht und so weiter. Hey, das ist einfach jetzt gegeben. Also das ist ja keine Reduktion mehr, das ist ja ein Must-Have. Reduzieren müssen wir. Und da gibt es Ansatzpunkte, aber reduzieren ist nicht einfach, braucht Wissen, braucht Investitionen und das tut auch irgendwann weh. Aber das müssen wir tun. Aber eben geht es darum, gleichzeitig übernehmen wir noch Verantwortung für unseren Footprint, weil dann wird das Bild ruhig, dann wird das Bild rund. Dann bringe ich meinen Footprint runter, räume quasi mit meinen Emissionen in der Zukunft auf und zusätzlich tue ich noch etwas und räume jetzt darüber auf. Wenn man das in seine Strategie einbindet, dann ist das etwas, was gutiert wird. Und zwar, das wird gutiert von den Leuten dort draußen, die mich als Marke vielleicht oder als Unternehmen gut finden, die vielleicht meine Kundin sind oder werden wollen. Das wird aber auch zunehmend von der Politik irgendwann verlangt werden. Und zunehmend, und das merken wir noch relativ stark, zum Beispiel auch von Investorenseite. Oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, Zulieferer eines größeren Unternehmens, wird sowas auch zusätzlich verlangt werden. Also kein größeres Unternehmen kann sich heutzutage mehr erlauben, dass es nicht weiß, was seine Zulieferer tun. Wenn ich da als Zulieferer eine gute Klimastrategie habe und mich engagiere, dann zahlt das auch automatisch auf meinen Unternehmensgroßkunden ein. Also dementsprechend aufhören, diese Brandmauer zu ziehen zwischen reduzieren und kompensieren, sondern sagen, hey, reduzieren und sofort wirksame Maßnahmen machen, um Verantwortung übernehmen. Das ist der Idealfall.
Also nicht ein Entweder-Oder.
Nein, ganz genau. Ja. Das ist ein Sowohl-als-Auch.
Sowohl-als-Auch. Genau. Und das läuft parallel.
Genau das, ja. Das ist wichtig. Und das zweite Plädoyer, was ich auch wahnsinnig gerne noch machen würde, ist, wir haben das touchiert, dieses Thema ist tatsächlich der Projektmarkt, wo es ganz viele unterschiedliche Standards gibt, wo viel auch auf Vertrauen basiert etc., wo viel auf Freiwilligkeit basiert. Und es wäre, glaube ich, jetzt an der Zeit, wo man auch politischen Druck ausüben kann, wo auch schon ein gewisser Druck aus der Politik, sprich aus der EU kommt, um dort in diesem Markt, den es gibt, etwas stärker regulativ einzugreifen, um Regeln aufzusetzen, die es den Playern Unternehmen, Privatpersonen hilft, die sich schon wirklich für den Klimaschutz engagieren. Weil schlussendlich Unternehmen, das wissen ganz viele, die das vielleicht hier zuhören, brauchen einfach einen verbindlichen, einen sicheren rechtlichen Rahmen, dass sie wissen können, wenn ich hier investiere, wenn ich hier meine Verantwortung wahrnehme, dann ist das sattelfest, dann ist das auch noch politisch geprüft, dann habe ich einen zusätzlichen Layer von Vertrauen da drauf. Und das wäre etwas, was wir uns, und wir sind seit 20 Jahren in diesem freiwilligen Markt aktiv, uns absolut wünschen würden. Wenn wir sagen, da kommt der Regulator drauf und er setzt dann noch einen Layer drauf an Bürokratie, ist für uns fein, weil wir machen eh wahnsinnig viel Papierarbeit etc. Das wäre jetzt kein Problem, wenn das die Qualität nochmal absichert, garantiert und Unternehmen zusätzliche Sicherheit gibt in diesem rechtlichen Rahmen. Bitte, 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 kommt.
Siehst du denn, lass uns da nochmal ansetzen, siehst du denn mit der anstehenden EU-Gesetzgebung denn die Weichen richtig gestellt?
Die Weichen sind richtig gestellt. Also der Zug wird so in die richtige Richtung geschickt. Wie schnell der Zug da auf diesem Gleis fahren darf und ob das direkt zum Richtung Zielbahnhof führt oder über 10 Ecken, das wird sich zeigen. Die grundsätzliche Richtung ist absolut richtig und ist auch voll begrüßenswert. Also das, was in eigentlich ist das, was in dem gesamten EU Green Deal verhandelt wurde und zum Glück auch schon vor der letzten Wahl vielfach schon in Regulativen eingegossen wurde, ist eigentlich das, was wir uns, also all die, die sich hier in der Autoindustrie bewegen und seit Jahren programmieren, uns doch eigentlich immer gewünscht haben. Da geht es um Transparenz. Da wird jetzt plötzlich Umweltberichterstattung auf die gleiche Stufe wie finanzielle Berichterstattung gesetzt. Da geht es um einen ehrlichen, transparenten Austausch mit den Konsumentinnen. Da geht es darum, zu schauen, was habe ich denn für einen Footprint, den ich da hinterlasse und was muss ich denn dafür tun? Das ist doch exakt das. Also das ist das, was wir uns eigentlich alle als wirklich authentische und aufrichtige Player gewünscht haben. Und das kommt jetzt. Bedeutet das jetzt Arbeit und ein bisschen Unsicherheit? Ja, natürlich. Aber es ist deutlich besser als ohne. Die Welt mit EU Green Deal, mit CSRD, mit der Green Claims Direktive ist eine wesentlich bessere als ohne.
Vielen Dank, Kai, für dieses sehr gute Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Echter Klimaschutz fängt ganz klar mit der Vermeidung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen an. Das kann im eigenen Geschäftsbetrieb und in der vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungskette sein. Aber der Ausgleich der bislang nicht vermeidbaren Emissionen hat eben auch seinen Platz. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass dies gleichzeitig stattfindet. Das ist, glaube ich, heute sehr deutlich geworden. Investiert jetzt ein Unternehmen in ein Klimaschutzprojekt und kommuniziert dieses Engagement, kann dieses in der öffentlichen Wahrnehmung oft als Greenwashing betrachtet werden. Wie wir aber heute besprochen haben, sind Investitionen in Klimaschutzprojekte in Zusammenhang mit einer robusten Strategie absolut unumgänglich, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimaschutzabkommen nicht verfehlen wollen. Und wie Kai heute aufgezeigt hat, gibt es auch wirklich verlässliche Standards und sehr wirkungsvolle Projekte. Grundsätzlich ist, wie wir heute gelernt haben, in zwei Arten von Klimaschutzprojekten dazu unterscheiden. Da gibt es zum einen die Projekte, die der Atmosphäre CO2 entziehen, entweder durch natürliche Projekte wie Aufforstung und Schutz und Erweiterung von Ökosystemen oder eben auch durch technische Lösungen, die allerdings noch in den Kinderschuhen stecken. Und dann gibt es Projekte der Mitigation. Dabei geht es darum, dass Innovationen an den Start gehen und CO2-effizienter sind als vorangegangene Lösungen. Ich hoffe, wir konnten euch wichtige Fragen zum Thema Investitionen in Klimaschutzprojekte aufzeigen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast in der Community und an Freunde und Familie empfiehlt. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.